Mein Gott steht fest für alle Zeit, das haben wir gesungen. Und das ist der Grund, warum wir überhaupt da sind. Dass egal, was wir meinen, richtig gemacht zu haben, nicht richtig gemacht haben, egal, was das Wort uns zeigt, was wir korrigieren müssen, ob wir ein gutes oder ein schlechtes Gewissen haben, du bist in diesem Gott verankert. Und das ist dein Anker. Ein Anker bewegt sich nicht, auch wenn es oben drüber sich bewegt. Das heißt, unsere Zuversicht liegt nicht darin, dass wir alles richtig machen. Und das ist schön. Unsere Zuversicht liegt nicht darin, dass wir alles hundertprozentig richtig machen. Unsere Zuversicht liegt darin, dass wir einen Gott haben, der in seine Zusagen gebunden ist. Das ist ein Anker. Diese Gedanken sind wichtig für das Thema von heute. Barmherzigkeit. Ich habe mir tatsächlich auch keinen Gedanken gemacht, wie das Wort moderner klingen könnte. Barmherzig ist wirklich, wie Jürgen gesagt hat, was wir aus dem Glaubensbereich kennen. Also sich erbarmen, vielleicht mitfühlen, mitleiden, das wäre vielleicht was. Es geht um Nächstenliebe, es geht um Barmherzigkeit. Ich bleibe bei dem biblischen Wort. Und das kommt aus der Jahreslosung. Und vielleicht zuerst mal ein paar Gedanken zu der Jahreslosung. Ob du daran gewöhnt bist, dich daran zu orientieren oder nicht, das ist jedem frei. Ich finde diese Gedanke, dass viele Christen aus sehr unterschiedlichen Gemeinden und Gemeindegruppen und Kirchen viel sehr unterschiedliche Orientierungen und sie feiern Gottesdienst anders und sie denken manchmal über bestimmte Themen, die für dich wichtig sind, denken sie ganz anders. Dass diese viele Christen sich über ein Wort Gedanken machen, weil dieser Vater im Himmel genau dieses Wort gegeben hat und weil man sich dann gemeinsam mit dem beschäftigt, das ist das, was uns eins macht. Das, was uns verbindet. Es ist wichtig, vor allem, wenn wir jetzt durch Corona, also eine ganz kleine Gruppe sind jetzt, dass wir uns bewusst machen, wir sind keine kleine Gruppe. Wir sind eine große Gruppe. Gott ist da, er redet. Und auch wenn wir nur einen ganz kleinen Bruchteil davon sehen, ist es schon eine Menge von Menschen, die Gott sich herausgesucht hat, die er erwählt hat, damit sie auch unter anderem sich mit diesem Wort befassen. Also wir sind eins. Dieses Gefühl der Einheit ist eigentlich wichtig. Barmherzigkeit. Ich hätte mir das Thema nicht rausgesucht. Also es wäre nicht bei mir auf der Liste ganz oben. Ich habe ganz andere Bibeltexte, die für mich immer wichtig sind, aber man hat immer sein Steckenpferd und wenn man allein läuft, dann läuft man doch immer dieselbe Wege. Und deswegen ist es gut, wenn von oben irgendwo mal ein anderer Bibeltext kommt und auf einmal musst du dir mit ganz anderen Gedanken befassen. Das ist gut, das ist auch gesund, das ist auch gesund. Das Thema der Barmherzigkeit aus Lukas 6, seid barmherzig, wie eure Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist ein Thema, das verbindest du wahrscheinlich nicht unbedingt direkt genau mit diesem Bibelwort, sondern mit einem anderen Bibeltext. 4 Kapitel weiter in Lukas Evangelium steht die Geschichte vom barmherzigen Samaritaner. Entschuldigung. Und genau diese Bibelstelle, die ist so bekannt, also die Überschrift der barmherzige Samaritaner, mit diesem Titel hat der Text Karriere gemacht, ist sehr bekannt geworden. Ist bekannt geworden in der Gesellschaft, in der säkularen Welt, wo man eigentlich mit der Bibel nicht viel zu tun hat. Der ist geliebt und der ist wertgeschätzt und der ist auch bekannt im juristischen Bereich. Ich habe mir das genau auswendig gelernt. Strafgesetzbuch, Paragraph 323c. Wenn ich jetzt frage, ich zitiere mal. Da wird eines geregelt, was direkt mit unserer Geschichte, mit dem barmherzigen Samaritaner zu tun hat. Das geht nämlich um unterlassene Hilfeleistung. Und da wird eigentlich auch festgehalten, was man nicht machen darf, nämlich genau an diesem Mensch, der da rumliegt, vorbeilaufen, ohne zu helfen. Das wird festgehalten. Also, der Text aus der Bibel, Lukas 10, Karriere gemacht. Der ist einfach schwerwiegend und wichtig. Das ist ein Klassiker. Ich mag Klassiker, auch bei Filmen. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme genau den Text. Allerdings, ich wünsche mir, dass wir aus diesem Text was lernen, was Neues lernen. Ich will auch was Neues lernen draus, weil die Klassiker haben nämlich Berge natürlich die Gefahr, dass man sehr schnell einfach die Tür wieder zumacht. Man kennt es ja. Und das ist einfach, das wäre nicht gut, dann würden wir von Jesus heute Morgen auch nichts lernen. Ich lese den Text, Lukas 10, Vers 25 bis 37, und da heißt es: Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er: Und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denar aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es genauso. Wir suchen aus der Bibel oft für uns Bestätigung. Das brauchen wir. Dass wir aus der Bibel, dass wir aus Gottes Wort sagen, von Gott bestätigen lassen, dass wir richtig stehen. Das ist wichtig. Wir brauchen das, ansonsten werden wir an unserem Leben immer verzweifeln. Aber wenn Jesus uns so einen Text präsentiert, dann gilt natürlich, das ist für jeden klar, Selbstkritik zu üben. Nicht kritisch mit dir zu sein, um sich zu zerstören, sondern wenn Jesus handelt immer aus der Liebe. Es geht immer darum, dass du was Neues lernen sollst. Es geht darum, dass du erbaut wirst, dass du dich korrigieren lässt, dass du verändert wirst. Und genau darum geht es heute Morgen. Und wenn wir genau schauen, einer hat einmal gesagt, man muss mal die Bibel mal gegen sich lesen. Also mal eine Stellung annehmen in der Bibel, die für uns nicht positiv ist, die nicht vorteilhaft ist. So lernen wir am meisten. Also wenn du mit dir selbst ehrlich bist, dann wirst du feststellen, in deinem Leben hast du meistens aus Fehlern gelernt. Also das ist psychologisch einfach so, wenn alles gut geht und wenn du nur Bestätigung hast, dann meistens hast du nicht den Drang, dich verändern zu wollen. Sondern wenn alles, wo du den Eindruck hast, da geht schief und du bist mit dir selbst ehrlich und du bist aufrichtig, dann möchtest du was ändern. Und genau so ist es in unserem Text. Und deswegen möchte ich 4 Durchgänge mit dem Text machen. Und zwar aus 4 verschiedenen Perspektiven. Und ich möchte, dass wir genau diese Perspektive einnehmen, damit wir auch was lernen. Und die erste Perspektive, das ist die vom Priester und vom Levit. Das sind 2 Berufsgruppen, aber eigentlich deuten sie auf dasselbe. Was ist mit denen 2? Sind das besonders schlechte Menschen? Besonders böse Menschen? Sind Priester und Levit besonders böse Menschen? Jesus nimmt nicht irgendwelche Berufe. Er nimmt sich genau die 2 Berufe, die eigentlich ganz, ganz, ganz nah am Gesetz sind. Also näher geht's fast nicht. Die sind auserwählt, um Gott zu dienen. Die können nichts anderes machen. Ihr Beruf, sie sind nicht nur nah am Gesetz, sie sind im Gesetz drin. Von ihnen ist in der Bibel die Rede. Das heißt, in der Bibel wird beschrieben, was der Priester und was der Levit zu tun und zu lassen hat. In der Bibel wird beschrieben, was sie anzuziehen haben, wovon sie sich fernhalten sollen. Das ist alles beschrieben. Und diese Menschen wachsen genau so auf. Die wachsen genau so in diesem Bewusstsein, dass sie für was Besonderes herausgesucht wurden. Die wachsen in diesem Bewusstsein, dass sie bestimmte Sachen dürfen und bestimmte Sachen auf keinen Fall dürfen. Die ganzen Gebote zum Thema Reinheit, das haben sie mit Muttermilch aufgegessen. Die sind so aufgewachsen. Das heißt, wenn sie den Mann, der da halbtot rumliegt, mit Blut verschmiert, vielleicht sogar schon tot als Leiche, dann ist für die klar, die dürfen gar nicht dran. Die verunreinigen sich. Die sind nachher wochenlang einfach nicht mehr für den Tempeldienst geeignet. Das haben sie gelernt. Das heißt, aus dem Gesetz heraus, das, was sie meinen, so verstehen zu können, können sie eigentlich gar nicht anders handeln. Bei den Gedanken ging mir Verschiedenes durch den Kopf. Und ich habe mir überlegt, kann das sein, dass mein Glauben oder die Art, wie ich meinen Glauben verstehe, wie ich meine Frömmigkeit lebe, dass das mal manchmal ein Hindernis ist für Barmherzigkeit, für Nächstenliebe. Das ist in meinem Kopf ganz klar getrennt ist zwischen Gut und Böse. Dass ganz klar getrennt ist, was man tut und was man nicht tut. Dass es ganz klar getrennt ist, was ich darf und was ich nicht darf, ungeachtet davon, dass ich vor mir einen Mensch habe. Ein Mitmensch. Das können die Priester sich nicht raussuchen. Die sind so aufgewachsen. Wir haben mal einen Abend zu Hause im Andachtsbuch eine Geschichte gelesen, der das geschrieben hat. Der hat beschrieben, wie es für ihn einfach eine Pflicht ist, seine Kinder so zu erziehen, dass sie ganz genau wissen, mit bestimmten Leuten verkehrt man nicht. Mit bestimmten Leuten verkehrt man nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das heißt, und er sagt manchmal, und er guckt, dass er sogar teilweise die Freunde seiner Kinder raussucht. Es ist keine Kritik an Erziehung. Bitte nicht verstehen. Das ist keine Kritik an Erziehung. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich meine Kinder, sind mittlerweile raus, ja, aber als sie in der Schule waren, war ich schon richtig, richtig froh, wo bestimmte Leute, bestimmte Kinder ausgezogen sind. Nicht mehr da waren. Weil du genau weißt, also der Einfluss ist nicht gut. Also es ist die Pflicht der Eltern, das ist definitiv so. Das ist keine Kritik, das ist nur eine Beobachtung. Aber stell dir vor, das Kind, das so aufgewachsen ist und sagt, mit dem Peter gehst du nicht um. Der Peter geht nicht in die Kirche, der Peter, der guckt komische Filme an, der Peter, der spielt mit anderen Leuten und mit dem gehst du nicht um. Du musst dir vorstellen, wie schwer er sich tut, so wie wenn er geprägt wurde, später dem Peter gegenüber barmherzig zu sein, wenn der Peter das braucht. Weil einfach für ihn ist klar, der Peter, das ist ein komischer Kerl. Nochmal, dass er gewarnt wurde von dem Peter, das ist richtig, seit den Eltern absolut richtig. Aber jetzt ist er aufgewachsen und jetzt kommt er auf so einen Text und jetzt ist die Frage, er muss sich in Frage stellen. Da muss ich überlegen, kann das sein, dass die Teilung meiner Welt in Gut und Böse einfach für mich nicht mehr relevant ist? Dass die Teilung meiner Welt, ich bin jetzt selbstständig, ich muss selbstständig denken, ich bin für mein Leben verantwortlich und jetzt muss ich reflektieren, was richtig und was falsch ist. Und es geht um Nächstenliebe. Kann das sein, dass das, wie ich meine Welt geteilt habe, zwischen Gut und Böse, dass das für die Nächstenliebe eigentlich nicht passt, dass es hinderlich ist? Kann sich jeder Gedanke machen. Der Gedanke ist natürlich, dass ich oft bei sowas Angst habe um meinen eigenen Glauben. Darum geht es ja, dass ich will mich mit Bösen nicht befassen, weil ich einfach im Guten leben will. Absolut verständlich. Aber kann es sein, dass ich Angst habe, ich verliere irgendwas von Gott und deswegen befasse ich mich mit bestimmten Sachen nicht. Vielleicht halte ich meine Heilsgewissheit nicht mit beiden Händen, sondern ich zweifle dran. Ich bin nicht, meinen Stand in Christus bin ich mir nicht sicher. Und deswegen bin ich unsicher und diese Unsicherheit, diese Angst um mich selbst, um mein Heil, das macht mich unbarmherzig. Wenn ich immer nur in Gedanken habe, so lebe, ich muss aufpassen, dass ich nichts falsch mache. kann ich nicht barmherzig sein. Ich brauche Freiheit dazu. Ich brauche Freiheit. Wir müssen die Rolle des Priesters, des Leviten verstehen und wir müssen in diese Rolle einnehmen, damit wir unseren Stand im Glauben verstehen. Prüfen und sagen, wo stehe ich? Habe ich meinen Glauben fest? Ich halte mit beiden Händen fest, das, was Gott mir versprochen hat. Mein Heil in Christus. Und deswegen kann ich mit Freiheit allen Menschen begegnen? Oder habe ich Angst um mich, dass mir was verloren gehen könnte? Und wie stehe ich zu den Menschen? Das wäre, was wir überprüfen müssten. Das waren die Priester und Leviten. Die zweite Person, die wir betrachten müssen in der Geschichte, das ist die gute Rolle, das ist der Samaritaner. Der Samaritaner, das ist der hat alles richtig gemacht. Der hat alles richtig gemacht. Jesus lobt ihn nicht in seiner Geschichte, aber du merkst genau, wie, ist ganz klar. Ja? Also vom Priester heißt nur, er kommt und geht, vom Levit heißt nur, er kommt und geht und vom Samaritaner erzählt groß und breit und lang, was er alles macht. Er beugt sich, er pflegt ihn, er nimmt ihn mit, er sorgt für ihn sogar, er macht sich sogar Gedanken. Nach seiner Reise, es ist nicht nur, dass er dann in die Herberge lässt, sondern er sorgt sich dafür, wenn er zurückkommt. Also vorbildlich, wunderbar. Da hat einer verstanden, was im Gesetz steht. Da hat einer verstanden, was im Paragraph 323c Strafgesetzbuch steht. Das weiß, hat er verstanden, hat er gewusst, ja, das ist meine Pflicht, muss ich machen. Dumm ist, dass es das Gesetz einfach damals nicht gab. Und vor allem ist es so, du bist da in der Wüste auf dem Weg, jetzt müssen wir wissen. Das heißt, wenn er an dem vorbeiläuft, das merkt kein Mensch. Da ist allein das merkt kein Mensch. In der Wüste, ob du hilfst oder nicht, das ist gerade egal. Du kannst nicht belangt werden, das weiß kein Mensch. Wir sind nicht im Gesetzbuch, im Strafgesetzbuch, wir sind in der Bibel. Und wir haben nicht mit einem Gesetzgeber, der Gesetz erteilt, sondern wir haben mit einem, der uns verändern will. Wir sollen nicht Barmherzigkeit üben, wir sollen barmherzig werden. Es geht nicht um eine religiöse Handlung, es geht um Lebensveränderung und Wesensveränderung. Und deshalb ist die Barmherzigkeit, dieses Mitgefühl, dieses Mitleid, was der Samaritaner mit sich bringt, also was man an ihm entdeckt, das fängt nicht an damit, dass er von seinem Reittier absteigt, um dem zu helfen. Sondern es fängt da an, wo es heißt, als er den Verletzten sah, hatte er Erbarmen mit ihm. Da wurde er in sein Herz bewegt. Beim Luther heißt es sogar, es jammerte ihm. Ich finde das Wort richtig kräftig. Es jammerte ihm. Er wird von dem Leid, das er sieht, wird er berührt. Das lässt ihn nicht kalt. Der Samaritaner lässt Leid und Not in seinem Leben. Mit der Barmherzigkeit, mit Mitleid, Mitgefühl, geht es eben immer um Leid, Not und Sorgen. Das ist nie was Schönes. Das ist immer etwas, das ist was unter Umständen belastend. Und das lässt er zu. Es lässt er zu, weil der Samaritaner, der ist mit dieser Welt und mit dem, der ist solidarisch. Er fühlt mit. Er fühlt mit. Er fühlt das Leid. Er fühlt diese Not. Er lässt fremdes Leid in seinem Leben hinein. Es gibt im Glauben eine Gefahr, dass wir, wenn wir auf Jesus schauen, wir schauen auf der auferstandene Jesus, seine Kraft, seine Auferstehungskraft. Und wir schauen auf alles Tolles, was er macht. Und wir haben natürlich den Wunsch, gut zu leben. Und wir leben in einem Land, wo man gut leben kann. Das müssen wir dazu sagen. Und wir wünschen uns einfach, dass unser Leben einfach glatt läuft. Wir wünschen uns einfach, dass wir bei dem Thema Glauben, bei allem, was uns in unserem Leben betrifft, dass es einfach nur schöne, gute Gefühle gibt. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen Freude haben. Alles in Ordnung, alles verständlich. Aber die zweite Teile ist, dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Das heißt, ich kriege die Auferstehung nicht ohne das Kreuz. Paulus sagt, wir haben Gemeinschaft mit der Auferstehung Jesu Christi, mit der Kraft der Auferstehung und mit seinen Leiden. Beides gehört dazu zum Glauben. Und wir dürfen uns nicht täuschen. auch wenn wir im Glauben sind, auch wenn wir andere Hoffnung haben, auch wenn wir Hoffnungsträger sind, wir sind immer noch in dieser Welt. Wir sind immer noch in dieser Welt. Und wir sind solidarisch mit dieser Welt. Wir sind Mitmensch mit allen Menschen. Christen sind nicht solche, die abgehoben sind, weggenommen worden sind von der Welt. Sie leben Mitte drin. Sie haben Teil an allem, was in dieser Welt passiert. Sie haben eine andere Hoffnung. Sie haben Gott als Helfer und der Himmel als Ziel. Und sie gehen mit dem Ganzen, was sie erleben, natürlich andersrum. Wegen dieser Hoffnung und wegen diesem Helfer. Aber sie sind Mitte drin. Sie leiden mit. Es ist wichtig, das festzuhalten. Weil wenn wir das nicht festhalten, dass unser Leben im Grunde nicht viel anders sieht als das Leben meines Nachbars. Ich habe die gleichen Probleme. Ich habe die gleichen Sorgen. Ich habe die Sorgen für meine Kinder. Ich habe die Sorgen für die Arbeit. Ich sorge mich für vieles drumherum. Also ich muss auch leben, so wie mein Nachbar lebt. Wie gesagt, ich habe eine andere Hoffnung und ich gehe anders damit um. Aber das Leiden, das Sorgen, die Not, die betrifft dich unter Umständen genauso wie mein Nachbar. Und deswegen kann ich mitfühlen. Ich darf mich nicht irreführen lassen, dass ich mein Glauben hätte nur mit Schönes zu tun. Glauben wir immer schön. Und wenn es mir nicht gut geht, wenn ich einfach auf einmal, wenn es mir eben Leid oder Not würde eintreten in meinem Leben, auf einmal würde es ein Zeichen sein, dass ich nicht mehr richtig stehe im Glauben. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Das kannst du vielleicht in Europa in eine Wohlstandsgesellschaft erklären. Also spätestens, wenn du nach Afrika gehst, kannst du es nicht mehr erklären. Wenn du in den verfolgten Länder gehst, kannst du es nicht mehr erklären. Das müssen wir schon festhalten. Leid, Not, alles, was in dieser Welt passiert, trifft auch bei uns zu. Also diese Fehler dürfen wir im Glauben nicht machen, dass wir meinen, es ist alles nur glatt im Glauben. Wenn wir das machen, dann laufen wir Gefahr tatsächlich, weil wir merken, bei uns ist das nicht so, dann laufen wir Gefahr zu schotten. Und wir denken, Leid dürfen uns nicht treffen. Und dann werden wir unempfindlich für solche Leute, für den Weg, für den, der am Wegesrand liegt. In dem Zusammenhang müssen wir sagen, die Pandemielage ist richtig blöd. Die bringt richtig viel Leid mit sich. Und auch nicht nur für Nichtchristen, auch für Christen. Und es landen viele Leute auf der Intensivstation und auch sterben. Gestern habe ich noch von einem gehört. Und 2020 war ein richtig blödes Jahr. Und es leiden viele drunter, jung und alt. Das darf uns berühren. Das muss uns berühren. Lass ich mich vom Leid des Verletzten am Wegesrand noch erfassen? Lass ich mich noch von diesem Leid erfassen? Ich hatte letzte Woche eine Herzuntersuchung. Das war nichts Dramatisches, habe ich aber bis jetzt nicht gehabt. Ultraschalluntersuchung. Und da geht er mit seinem Gerät, es ist glitschig und kalt und es läuft über die Brust. So irgendwie guckt er aus alle Richtungen, sucht und ich habe zum ersten Mal mein Herz schlagen hören. Das hört sich komisch an. Also es hört sich an wie eine schlecht funktionierende Pumpe. Aber es schlägt. Das hat mich beruhigt. Und ich war froh. Und da untersucht der Arzt verschiedene Sachen, also wie das Herz durchblutet wird und wie die Herzklappe funktionieren oder nicht funktionieren, ob es alles dicht ist, ja. Und das war alles okay. Und dann werden verschiedene Sachen gemessen. War alles okay. Und dann hat er eines gesagt, was mich sehr bewegt hat, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Hat gesagt, und die Elastizität des Herzmuskels ist auch in Ordnung. Erstmal wusste ich nicht, dass man das messen kann mit Ultraschall, wie elastisch das Herz ist. Er hat es gemessen und hat gesagt, die Elastizität, mein Herz ist noch einigermaßen elastisch. Das nimmt mit der Zeit, mit dem Alter, nimmt es wohl ab. Es wird immer wieder, es versteift ein bisschen, wird härter, was auch immer. Ja. Soll ich dir was sagen? Das Herz vom Samaritaner war auch elastisch. Das war auch elastisch. Da konnte der Schmerz von dem Überfallenen konnte sich hineindrücken. Es konnte, er hat es gespürt, er hat es auch zugelassen, dass sein Herz von dem bewegt wird. Mit der Zeit verliert unser Herz als Elastizität, also nicht nur biologisch, sondern auch geistlich gesehen. Zwei Sachen sind mir eingefallen, die für unsere Herzensmuskel gefährlich sind, wo das Herz wirklich härter werden kann. Das erste ist die Umgebung, in welcher wir leben. Wir leben eine immer individualistische Gesellschaft, wo Egoismus auf einmal, es scheint einfach richtig in zu sein. Egoismus war bei den Menschen immer ein Problem. Also Egoismus war von Anfang an ein Problem, ja. Aber man hat das Gefühl, so wie die Gesellschaft aufgebaut ist, wo sie sich entwickelt, dass die Menschen einfach, sie sind sich selber einfach am wichtigsten. Und da kommt noch dieser Narzissmus dazu, dass man denkt, und wir sind uns auch am schönsten. Das heißt, wir gucken auf uns, wir sind in der Mitte drin und wir kümmern uns nur um uns selbst und dann wird das Herz hart. Dann gibt es auch keinen Platz, keine Möglichkeit, dass von außen was reingedrückt wird. Und wenn du glaubst, dass du als Christ von dem verschont bleibst, dann ich glaube, wenn wir das glauben, dann irren wir uns. Ich fand interessant, das hat Jürgen gesagt, seid barmherzig, das ist ein Befehl Jesu. Und ich habe gedacht, kriegen wir nicht das im Paket mit drin, mit dem Glauben? Ist das nicht so, dass wir im Glauben, wir kommen im Glauben und das ist Jesus, wunderbar, und das ist Barmherzigkeit mit drin? Ist nicht so. Jesus sagt, seid barmherzig, passt auf dein Herz. Schau, dass dein Herz immer noch elastisch bleibt. Das heißt, auch wenn wir Christen sind, können wir uns vor diesen Einflüssen nicht entziehen. Und der Priester, der da an dem Weg vorbeigelaufen, an dem Verletzten vorbeigelaufen ist, der hat auch geglaubt. Der hat geglaubt, aber sein Glauben hat sich zu irgendeiner Religion verwandelt. Und auf einmal ging es nur um eines, dass er vor Gott richtig steht. Dass er seine religiösen Gefühle befriedigt. Dass er einfach irgendwelche religiöse Handlung tut, damit er den Eindruck hat, mein Gott ist zufrieden. Das war damals im Judentum der Fall und wir täuschen uns, wenn wir glauben, dass wir nicht diese Gefahr auch haben bei uns. Das ist immer der Gefahr, dass Glaube, lebendige Glauben zu toten Religion werden kann. Wenn ich nur um mich denke, wenn ich nur mich im Mittelpunkt habe. Jesus sagt, seid barmherzig, an diese Barmherzigkeit, an diese Nächstenliebe willst du merken, ob dein Glaube am Leben ist oder nicht. Barmherzigkeit ist keine religiöse Handlung, es ist eine Wesensveränderung. Das Zweite, was mein Herz gefährden kann, das ist Leid selbst. Leid, wenn es in einem Maß kommt, die ich nicht verkrafte, kann mich verbittern. Das ist Tatsache. Leid kann mein Herz total verstocken, hart machen. Da muss ich aufpassen. Nicht nur Leid, was ich erlebe, sondern Leid, was ich sehe. Man muss öfters denken, die Nachrichten, die sind meistens nicht gut. Also wenn du die Nachrichten schaust und wenn du das Elend in der Welt siehst, dann kannst du verzweifeln. Und weil wir einfach oft hilflos sind, dann wollen wir uns von sowas nicht berühren lassen, weil wir Angst haben, wir brechen darunter, was ich verstehe, als Schutzmechanismus. Wir können die Welt nicht retten. Das kann unser Herz auch richtig hart machen. Aber der Samaritaner, der wollte die Welt auch nicht retten. Der Samaritaner, der wollte nur diesen einen Mann retten. Der Mann war vor ihm da und er hat gesagt, und der Mann, was er gemacht hat, das war nicht viel, das war nicht so überwältigend, das war nicht unmöglich, was er gemacht hat. Er hat nur gemacht, was er konnte. Er hat nur gemacht, was er konnte. Und er hat nicht die ganze Welt gerettet. Also die Welt war nachher genauso böse wie vorher. Die Wegelagerer, die waren immer noch da. Und den nächsten Tag haben sie schon wieder einer überfallen. Also hat nichts geholfen. Doch, für dem einen hat es geholfen. Die Welt hat er nicht gerettet, aber für dem einen war es sein ganzes Leben. Und die Frage in dem Zusammenhang ist, ja, seine Handlung, insgesamt gesehen, hat das was gebracht? Hat er sich rentiert? Die Frage ist beim Samaritaner, ja, hat er sein Geld zurückgekriegt? Also vielleicht ist das in Schwäbisch eine wichtige Frage. Aber es ist in Frankreich auch eine wichtige Frage. Hat er sein Geld zurückgekriegt? Ich denke nicht. Also ein Beispiel zu nehmen, ich glaube nicht, dass das, was er für den Verletzten gegeben hat, steuerlich absetzbar war. Das glaube ich nicht. Und ja, und wenn er, und okay, also er kriegt sein Geld nicht mehr. Ich meine, der Verletzte ist auch beraubt worden, der hat überhaupt kein Geld mehr, ja. Aber hat er sich zumindest bei ihm bedankt? Das wäre das Mindeste, also er müsste schon anständig sein und sich bei ihm bedanken. Jesus spricht nicht darüber. Vielleicht hat er das gemacht, vielleicht auch nicht, das ist unwichtig. Jesus sagt, tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er, also Gott, der Höchste, er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Nächstenliebe ist ohne Hintergedanke. Nächstenliebe ist selbstlos. Er handelt aus Liebe. Und ich habe mir das geschrieben, er investiert auch nicht. Das könnte man, jetzt haben wir gerne das Wort investieren. Aber in dem Fall würde ich sagen, das ist das Wort, verstehe ich, mag ich nicht besonders, weil mit investieren erwartet niemand, dass am Ende noch was rauskommt. Also ein paar Rendite, genau. Und natürlich, also uns geht natürlich nicht um Geld, wir sind missionarisch unterwegs. Das heißt, wir denken, Nächstenliebe ist der Schritt, wo ich einfach die Menschen auf Gottes Barmherzigkeit aufmerksam war. Und das stimmt. Das stimmt, definitiv. Wenn Jesus nach Nächstenliebe fragt, dann weiß er genau, durch deine Nächstenliebe zeigst du, wie Gott dir gegenüber barmherzig ist. Das ist wahr. Aber auch das darf ich nicht erwarten. Oder darf ich nicht voraussetzen? Ich darf das nicht voraussetzen, weil wirklich, ich kann es wünschen, natürlich. Ja, also natürlich, das ist, wir wollen Jesus bekannt machen und wir hoffen, dass der am Weg verletzt ist, dass er dann entdeckt, wie gütig Gott ist. Und wenn Gott gnädig ist, dann entdeckt er das noch durch uns. Das wäre noch wunderbar. Aber die Kraft der Nächstenliebe besteht darin, dass sie komplett selbstlos ist. Ich darf mal sagen, wir laufen sonst die Gefahr, wenn der Mensch uns durchschaut, warum wir handeln, weil wir ihn nämlich zu Jesus führen wollen. Wenn er uns durchschaut, da ist verloren. Weißt du, wie ich meine? Wenn er merkt, dass deine Liebe zu ihm einfach ein Ziel hat, ich glaube, ich verstehe, was ich meine. Also die Kraft der Nächstenliebe steht darin, dass sie selbstlos ist, dass sie ohne Hintergedanke ist. Auch wenn wir die berechtigte Wunsch haben, dass jeder, dem wir helfen, einfach das Evangelium bringen. Das ist absolut richtig, das können wir auch machen. Aber wir können nicht die Erwartung haben, dass jemand sich tatsächlich bekehrt. Was heißt von Gott? Er ist gütig gegen den Undankbaren und Bösen. Die Selbstlosigkeit des Samaritaner gibt ihm Kraft. Seine Handlung wird kraftvoll dadurch. Die dritte Person, die wir betrachten wollen, ist eigentlich eine Personengruppe. Und das sind die Zuhörer. Die Zuhörer sind da. Das ist das ist nicht der Verletzte, den halte ich für den Schluss. Das ist der Gesetzeslehrer. Das sind die Jünger, die immer dabei sind, wenn Jesus spricht. Das ist Lukas, der uns die Geschichte übermittelt. Und durch Lukas, also er war nicht dabei, aber der hat es geschrieben, damit du und ich auf einmal auch zu den Zuhörern gehören. Und die Frage, die sich stellt zum Thema Zuhören, ist natürlich, was sollen sie lernen? Was sollen sie lernen? Die Frage, die Jesus beantwortet, ist nicht, was ist Barmherzigkeit? Sondern die Frage, die Jesus beantwortet, ist, wer ist mein Nächster? Aber auch da ist nur eine Nebenfrage, weil die Frage, die sich ganz am Anfang stellt, das war die Frage vom Gesetzeslehrer, wo es heißt, wie bekomme ich ewiges Leben? Das heißt, die Frage der Nächstenliebe stellt sich auf einmal in einem viel größeren Rahmen. Und dann nimmt dadurch ein Gewicht. Das wird dadurch richtig wichtig. Das rückt nach vorne. Und das Thema des ewigen Lebens, das ist einfach überhaupt die Frage aller Fragen. Also das ist auch die Kernkompetenz von Schriftgelehrten, das ist die Kernkompetenz vom Priester, vom Leviten und letztendlich auch von uns. Weil wenn wir hier sind, dann nur aus diesem Grund, weil wir ewiges Leben bekommen haben. Weil wir solche sind, die den Gott kennen, gelernt haben, der uns ewiges Leben gegeben hat. Deswegen sind wir hier. Nächstenliebe ist Nächstenliebe heilsrelevant. Wenn ich den gleich nicht lese, sagt Jesus ja. Was sagt er? Tu das und du wirst leben. Und das war für den Gesetzeslehrer natürlich ein Problem, weil seine Antwort zuerst war doppelt. Einmal hieß es, wie bekomme ich ewiges Leben? Was steht im Gesetz? Ja, diene Gott von ganzem Herzen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das erste Teil war für den Gesetzeslehrer kein Problem. Beim zweiten Teil hat er schon ein Problem gehabt. Beim zweiten Teil hat er nachgefragt. Das heißt in unserem Text, er wollte sich verteidigen. Und da hat er gedacht, er fragt Jesus, ja, es steht zwar im Gesetz, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber Jesus, jetzt habe ich eine interessante Frage an dich. Wer ist mein Nächster? Jetzt sag mal. Jesus sagt es ihm. Er sagt es ihm mit dem Gleichnis. Und dann fühlt er sich ertappt. Vielleicht fühlst du dich ertappt. Du sagst, jo, mein Nächster, wo habe ich Nächstenliebe? Wo hätte ich das ausüben können? Welche Situation habe ich gemerkt? Da war schon viel Lieblosigkeit dabei. Oder da hat hier ein Mann vielleicht, hätte vielleicht was anderes von mir erwarten können. Und das hat bei mir nicht funktioniert. Wenn es so ist, dann hat es schon ein bestimmtes Ziel erreicht, dass du sagst, okay, in meinem Leben, dann kann ich nachbessern. Dann kann ich vielleicht das eine, das andere in meinem Leben noch nachjustieren, mit Jesu Hilfe einfach mich korrigieren lassen. Und vielleicht hilft er mir, dass ich darin wachse. Das wäre gut, das ist wichtig. Aber wenn wir das gemacht hätten, wenn wir das verstanden hätten, hätten wir trotzdem das Ziel von dem Text noch nicht erreicht. Wir hätten das nicht erreicht, was Jesus uns durch den Text zeigen möchte, letztendlich zeigen möchte. Weil die Pointe der Geschichte, die liegt nicht direkt bei der Barmherzigkeit von Samaritaner. Die liegt beim Samaritaner. Das ist der Samaritaner, ist das Problem. Und zwar, die Samaritaner, das waren nicht unbedingt nette Leute. Also sie waren nicht netter als die anderen. Es gibt nicht der Gut-Samaritaner-Gen oder so. Ja? Das war nicht ein besonders liebevolles Volk. Das war ein Mischvolk, der kam aus dem Judentum, entstand irgendwann nach der babylonischen Gefangenschaft. Die haben sich in Judäa installiert und haben einfach sich verweigert gegenüber den Juden. Die haben sich für sich gelebt, haben ihre eigene Kultstätte gehabt und die haben den Tempel nicht anerkannt. Für die Juden, das waren keine echte Jude, das waren keine echte Gläubige. Und die Juden für die Samaritaner, die waren nicht besser. Und wenn du ein Kapitel davor liest, in Lukas 9, da wird eine Geschichte erzählt, wo das einfach verdeutlicht, was das Verhältnis zwischen Juden und Samaritanern war. Nämlich es geht darum, dass Jesus nach Jerusalem zieht mit seinen Jüngern. Er muss jetzt zum Kreuz. Das weiß er, hat er angekündigt. Und dann ziehen sie durch Samarien durch und er schickt seine Jünger nach Samarien in einem Dorf und er sagt, guck mal, wo wir Herberge finden können. Und die Jünger gehen hin. Und es findet sich keiner, der sie beherbergen will. Im Gegenteil, es heißt in der Schrift, als sie erfahren, dass sie nach Jerusalem gehen, haben sie sich verweigert. Das war nicht lieb. Das war vor allem in Orient überhaupt nicht. Gastfreundschaft ist einfach das A und O. Also das war richtig böse eigentlich. Ja? Aber die Reaktion der Jünger war nicht besser. Weißt du, wie die Jünger reagiert haben? Als aber das die Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Weg mit denen. Das sind keine echten Gläubige, die mögen wir nicht, die verachten wir, die sind abtrünnig, abgefallen. Mit ihnen verkehrt man nicht. Wir geben sie dem Gericht Gottes einfach Preis und was Besseres haben sie nicht verdient. Weg mit ihnen. Und dann, wenn du das weißt, und ein Kapitel weiter in der Geschichte, nimmt Jesus als Vorbild für sein Gleichnis genauso eine aus Samarien. Was glaubst du, was das für die Juden ein Schock war? Was für ein Schock? Die Juden hätten sich sicherlich die Geschichte anders gewünscht. Hätten sich gewünscht, dass der am Wegesrand halbtot liegt, das ist von mir aus ein Samaritaner. Und da kommt ein Jude vorbei, da kommen die Priester und die Leviten und so, da kann man schon sagen, dass die taugen nichts. Und dann kommt ein ganz normaler Jude vorbei, ein Bauer oder ein Fischer, und er erbarmt sich über ihn. Er erbarmt sich über den er verachtet. Wie großzügig. Die Heldenrolle, das wäre schon klasse. Du kannst praktisch so heldenhaft handeln gegenüber den du einfach verachtest. Aber Jesus macht es andersrum. Jesus nimmt seine Volksgenossen verachten und stilisiert ihn zum Helden. Das heißt, der da steht als Vorbild, das ist der, den die Juden eigentlich hassen. Das ist bitter. Das ist richtige Provokation. Das ist unerhört. Mit den Samaritanern hat das Jesus sowieso gehabt. Bei den 10 Leprakranke, die Aussätzige, die geheilt werden von Jesus, kommt nur einer zurück, um sich zu bedanken. Und rate mal, wo der herkommt. Aus Samarien. Das heißt, mit diesem Bild schwingt auf einmal zum Thema Nächstenliebe, Barmherzigkeit, schwingt auch ein anderer Begriff mit. Thema Demut und Überheblichkeit natürlich. Also es gehört zusammen. Dass auf einmal den ich verachte, der wird mir zum Vorbild. Und Jesus sagt zu seinem Volksgenossen, das muss man sich immer bewusst machen, er gehört zu diesem Volk. Das heißt, er sagt es nicht, um sie zu zerstören, er sagt es ihnen einfach, damit aus Liebe, damit ihnen geholfen wird, er sagt, ihr seid nicht besser als die Samaritaner. Und unter Umständen musst du von denen auch noch Hilfe annehmen. Das, was Jesus nicht sagt, wovon er gar nicht spricht, ist, ob der Samaritaner im Glauben richtig steht. Das ist überhaupt nicht das Thema. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist nicht, ob er viele Sünde in seinem Leben hat, ob er richtig steht als Nichtjude. Das interessiert Jesus gar nicht. Das geht da nicht darum. Das geht nur darum, dass die Juden ein Urteil gefällt haben über den Samaritaner. Und das geht nicht. Das verbietet die Nächstenliebe, die Barmherzigkeit. Ich habe gedacht, das betrifft uns als Menschen in dieser Welt. Wir sind Mitmenschen. Jesus sieht in uns Menschen. Erstmal. Und du hast nicht mehr Wert, weil du Christ bist, als ein anderer. Das, was dich wertvoll macht, ist die Liebe Gottes für dich. Aber die gilt auch für den anderen. Die gilt auch für den anderen. Das gilt für Kollegen. Da könnte ich dir ein paar Namen nennen. Leider. Von Menschen, von denen ich denke, ja, da tue ich mir schwer. Weil ich einfach ein Vorurteil habe, weil in bestimmten Rahmen sage ich immer, der taugt doch nichts oder der ist da. Und dann gibt es so gewisse Verachtung. Von dem ich genau weiß, wenn er mir helfen sollte, da würde ich mir schwer tun. Das gilt für uns in der Gemeinde unter Geschwister. Und das gilt für uns auch als Kirche insgesamt. Richtet nicht, sagt Jesus, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Unser Umgang mit unseren Mitmenschen ist oft geprägt von Verurteilen, von Richten, von Angst. Und Jesus will das mit diesem Gleichnis zeigen und sagen, denk drüber nach. Nächstenliebe verbietet, in Nächstenliebe verbietet sich das alles. Wenn du das in deinem Leben hast, dann wirst du in der Nächstenliebe nicht wachsen können. Dann wird bei dir Barmherzigkeit schwer, weil die Barmherzigkeit schwer haben, sich einen Weg zu bahnen. Deswegen ist das Gleichnis hier zu lernen. Aber wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir leiden unter chronischem Mangel der Nächstenliebe. Weil unser Herz einfach immer wieder diese blöde Gewohnheit oder Eigenschaft hat, dass es immer wieder verhärten möchte. Wie bekommen wir diese Elastizität zurück? Wie werden wir wieder weichherzig, sage ich mal so? Indem wir auf die vierte Person schauen. Indem wir auf die vierte Person schauen in unserer Geschichte. Und das ist der Überfallene. Eigentlich, das ist die Hauptperson. So versteht das auch Jesus, das ist die Hauptperson und diese Person sagt gar nichts. Und über diese Person sagt Jesus auch nichts. Das ist ein Mensch. Da steht nicht, was er für einen Beruf hat, wie alt er ist, wie reich er ist, das ist nur ein Mensch. Und diese Person, weil es überhaupt keine, das ist ein Mensch, das bist du und das bin ich. Und wenn wir den schauen, und wenn wir den Samariter sauen, dann können wir im großen Samaritaner auch Jesus entdecken. Der genau diese Barmherzigkeit hatte, dass er sich gebeugt hat und diese Überfalle genommen hat. Wenn wir hier zusammensitzen, wenn wir einfach vor Gott stehen können und frei sein können, weil Jesus als der große Samaritaner sich erbarmt hat über uns, wir lagen am Wegesrand und er hat uns mitgenommen. Wenn wir den Blick auf diesen Überfallenen sehen und wir erkennen uns und wir erkennen Jesus als der sich erbarmt hat, ich glaube, das hilft schon, dass in unserem Herz etwas Elastizität zurückkommt, dass wir wieder weichherziger werden, dass wir vielleicht einiges an Urteile und Vorurteile wegfallen lassen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Das ist der Grund zur Dankbarkeit, dass er sich überhaupt über uns erbarmt hat. Ich möchte beten. Wir wollen, Herr, aus deinem Wort lernen und wollen uns von deinem Wort bewegen lassen. Du willst in unser Herz neue Gedanken hineinbringen, Herr. Du willst auch schneiden, was da gewachsen ist, was nicht gut ist. Und du willst auch hegen und pflegen die Gedanken, die ganz speziell für unsere Nächsten, für unsere Mitmenschen einfach nützlich sind. Wir wollen die Welt sehen mit deinen Augen. Wir wollen sehen, wie du sie siehst, Herr. Und uns auch so verstehen, als Bedürftige, als solche, die denn geholfen wird. Danke sei dir, Herr. Danke sei dir, dass du uns geholfen hast, dass du zu uns gekommen bist. Lass uns in Demut wachsen. Lass unser Richtgeist einfach, lass uns verstehen, dass wir das ablegen müssen. Und lass uns unsere Mitmenschen so sehen, wie du sie siehst, Herr. Hab Dank für deine Liebe. Hab Dank für die Kraft deines Wortes. Und hab Dank, dass du es verwirklicht in unser Leben durch deinen Heiligen Geist. Amen.